Mich interessiert nicht das Objekt, sondern das, was zwischen mir und dem Objekt passiert. Was bringt dieses Zitat des Malers Claude Monet zum Ausdruck, Frau Pittard?
Für mich eines der zentralen Zitate überhaupt von diesem großartigen Maler. Eine wahnsinnige Herausforderung. All das, was bis zu ihm, bis zu seinem Zeitpunkt gemalt wurde, also ich rede jetzt von Landschaftsdarstellungen, von Veduten, so wie wir sie kennen, ja, 17., 18., erste Hälfte, 19. Jahrhundert, war ja möglichst präzise, exakt und genau. Man wollte die Betrachterinnen und Betrachter auch emotional natürlich stimmig auf das Bild vorbereiten. Aber natürlich ging es auch darum, dass es wie eine Art typografisch exakte Darstellung sein sollte. Und Claude Monet wollte ja nur nicht der Epigon werden von verschiedenen Landschaftsmalern, die es vor seiner Zeit gab und großartige gab. Das stellt er ja gar nicht in Abrede damit. Was ihn wirklich interessiert hat, war das Licht, das oszillierende Licht, das sich stets verwandelnde Licht, das egal zu welcher Tages-, egal zu welcher Jahreszeit, er immer eine Herausforderung für ihn war.
Sie hören Mitwisserin, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute reden wir mit Kerstin Pittard. Sie ist promovierte Kunsthistorikerin, wissenschaftliche Leiterin des Museums Sammlung Rosengarten Luzern und Bildungsbeauftragte der Robert F. Kennedy Human Rights Foundation. Kerstin Pittard ist zudem im In- und Ausland als Kunstvermittlerin tätig. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste diesen Podcast. Frau Pittard, Sie sind Kunsthistorikerin. Sie befassen sich also mit Kunst und Geschichte. In welcher Zeit lebte dieser Claude Monet? Wie sah damals Kunst aus? Sie haben es schon eingangs etwas erwähnt, Landschaftsbilder.
Es ist übrigens sehr, sehr schön, dass Sie sagen Kunst und Geschichte. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt. Ich arbeite, egal ob ich Vorlesungen halte oder Texte schreibe, ob ich Führungen vorbereite, Werkbetrachtungen vorbereite, immer gerne holistisch. Und das zieht wirklich natürlich alle interdisziplinären Gebiete mit ein. Kunst, Geschichte, Literatur, Musik, aber auch Wirtschaft und natürlich der Fortschritt insgesamt. Und das ist genau das, was mich so fasziniert an dieser Zeit ab 1869. Nämlich, dass es einen Fortschritt gab in der Bewegung, dass das Reisen immer attraktiver wurde, dass natürlich die Welt nicht kleiner wurde, die war immer gleich groß, aber durch die Eisenbahn natürlich ein wunderbares Motiv, das Claude Monet ja auch immer wieder entsprechend verwendet hat, aufgegriffen hat. Das Reisen wurde also wichtiger, Tourismus spielte eine große Rolle. Und natürlich, er war zwar auch Stilllebenmaler, war auch Porträtist, er konnte unglaublich schöne Innenrahmendarstellungen, Darstellungen mit Menschen, die entsprechend sich beobachten, sehen und gesehen werden, das war auch sein Thema. Aber vor allen Dingen war er eben Landschaftsmaler und da ganz besonders das Wasser. Er wurde also in einer Zeit in dem Sinne berühmt, wo man als Maler, so wie er gemalt hat, und da werden wir vielleicht heute im Laufe des Gesprächs noch dazukommen, die Technik überhaupt nicht mit einverstanden war. Impressionismus war ein Schimpfwort für etwas, was schlampig gemalt ist, was überhaupt nichts mit Kunst zu tun hat.
Genau, anfangs war es eigentlich eine Beleidigung eines Kritikers.
Furchtbar, ja, genau. Und dass er gesagt hat, eigentlich jede Farbtapete ist schöner als das, was hier hingepinselt ist, und man kann das also wirklich in Lexika nachschauen, da wird Impressionismus genau als ein solches Synonym aufgefasst. Das, was wir heute bewundern, was wir großartig finden, kaum in Worte kleiden können, das wurde damals beanstandet.
Sie haben von der beschleunigten Zeit gesprochen. Welche Rolle spielte eigentlich die Fotografie in diesem Kontext?
Ganz ein wesentlicher Punkt. Zunächst war sie große Konkurrentin, denn natürlich war sie viel schneller in dem Sinn fertiggestellt. Man konnte sie natürlich unglaublich leicht und behende von Venedig beispielsweise zurück nach Zürich bringen. Oh, es war kein Keilrahmen, den man mittragen musste. Gut, man hätte Leinwand auch rollen können, aber immerhin. Außerdem natürlich, Menschen waren fasziniert von dieser neuen Technik. Viele Menschen hatten ja gedacht, wenn ich fotografiert wäre, dann lasse ich meine Seele in dem Bild. Also werde ich jetzt in dem Sinn wie verewigt sein und so weiter und so weiter. Aber tatsächlich ist sie ganz, ganz wichtig gewesen. Am Anfang war sie ja nur in den Nichtfarben schwarz-weiß-grau. Das heißt, die Malerei hatte noch den positiven Vorteil, oder den, ist immer positiv, aber den Vorteil gehabt, den positiven Effekt der Farben, ganz genau. Und was wesentlich eben wirklich ist, ist, dass es gab in der Vergangenheit viele schöne Ausstellungen, wo man das sehr schön beobachten konnte, dass die Motive in der Landschaftsfotografie, vor allen Dingen Wellen, Gischt, all das, was ja Claude Monet in der Normandie so sehr fasziniert hat, die Falaise, also die Rock, die Felsen, die in der Alabasterküste, dass man sehr schön beobachten konnte, es parallel zueinander zu sehen. Will sagen, die Fotografie hat dann eingelöst, was die Landschaftsmalerei bis zu dem Zeitpunkt war, also diese Vedute, von der wir anfänglich sprachen.
Also die möglichst exakte Darstellung.
So ist es. Und daraufhin konnte die Malerei einen Schritt weitergehen. Sie musste eben nicht mehr präzise exakt sein. Sie konnte die Ausdrucksstärke mit hineinnehmen. Sie konnte die Farbentfaltung mit hineinnehmen.
Und der eigene Eindruck.
So ist es. Genau.
Wenn wir bei Claude Monet bleiben. Sie haben das erwähnt. Er war Landschaftsmaler. Er war fasziniert vom Wasser. Wie löste er sich persönlich oder von der Seeschule oder von der Technik seiner Zeit?
Also er wird wirklich bezeichnet als der Raphael de l'eau, der Raphael des Wassers. Er hat am Anfang wirklich, also 1864 mit 24 Jahren, so gearbeitet, wie wir das eigentlich kennen, nämlich die sogenannten Lokalfarben, Farben, die wir, seitdem wir auf der Welt sind, von Geburt an lernen, ein Baum sieht so und so aus, der Himmel hat die und die Farben, die hat er verwendet. Und erst später ist eine richtig schöne Entwicklung, die man unter anderem eben in Luzern, in der Sammlung Rosengart, Sammlung Oskar Reinhardt am Römerholz, aber auch im Kunsthaus Zürich, Kunstmuseum Basel beobachten kann. Wir haben in nächster Nähe ganz wunderbare Museen. Gab es also eine Metamorphose, wo er wirklich stärker auch gesagt hat, wenn ich den Farben schattig sehe, dann möchte ich den auch schattig darstellen, also farbig darstellen. Ich möchte nicht hell und dunkel wählen, sondern von mir aus auch violett.
Also gestützt auf den persönlichen Eindruck.
Immer, ja.
Aber Sie haben es erwähnt, er war Karikaturist zu Beginn. Wie kam er da weiter oder warum hat er sich davon gelöst?
Genau. Also ist er in Honfleur, in L'Oeuvre, in der Normandie zu Hause gewesen. Ich denke, das kann man sagen. Und wenn ich jetzt das so sage, weil der Impressionismus ja heute unser Auftakt ist des Gesprächs und wir danach uns weiter bewegen zum Postimpressionismus. Monet war wirklich, oder die Impressionismus war wirklich in der Normandie entstanden. Das charakteristische Werk, auf das wir nachher noch eingehen, ist ja dort wirklich in L'Oeuvre entstanden. Und in der Normandie hat er also bei einem Rahmenhändler seine Karikaturen ausgestellt. Boudin ist aufmerksam geworden auf diesen jungen Mann und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Er verschwendet sein Talent für diese Karikaturen, wohlgemerkt. Die sind wirklich exzellent. Letztes Jahr wunderschön ausgestellt in der Boudin-Ausstellung im Musée Marmottan Claude Monet. Aber es wäre für uns sehr traurig gewesen, wenn er nur Karikaturist geblieben wäre. Also es ist sehr gut, dass er ein hervorragender impressionistischer Maler geworden ist.
Also er wurde mit anderen Worten von außen angeregt, weiterzugehen.
In dem Sinne ja, aber natürlich vielleicht auch, dass er ermutigt wurde. Dann aber, das hat er immer wieder ja formuliert, dass die Natur, also Giverny, sein Garten, mein schönstes Meisterwerk ist. Also sprich, er war im tiefsten Innern, da bin ich hundertprozentig überzeugt, immer Künstler. Es ist ganz interessant zu beobachten, dass die Vertreter oder Kollegen, Maler, Zeitgenossen von ihm auch alle zunächst einmal ganz unterschiedliche oder ja, Richtungen hatten. Cézanne zum Beispiel sollte Jura studieren, weil das sein Vater unbedingt wollte, dass er sein Bankhaus sozusagen übernimmt. Zum guten Glück gab es Émile Zola, den Schriftsteller, der Cézanne auch entsprechend aufmerksam gemacht hat und hing und überzeugt hat, Gott sei Dank, dass er als Maler so begabt ist, dass es unmöglich wäre, wäre ein Jurist geworden, so, ja, mal nolens volens, aber als Maler war er großartig.
Wir haben es jetzt etwas konturiert, diese Zeit, neben dem Impressionismus, welche Bewegung setzten oder was welche Ismen haben da ihren Lauf aufgenommen?
Also zunächst ist ganz wichtig zu sagen, wir haben das ja eingangs schon besprochen oder darüber geredet, dass der Impressionismus sehr kritisch beäugt wurde. Und also die unabhängigen impressionistischen, also intransigeant, unbeugsamen Ausstellungen die ab dann April 1874 gezeigt wurden, bis 86, aber nicht in regelmäßigen Zeitabständen. Das war ein langer Weg dorthin. Zunächst einmal gab es seit dem 17. Jahrhundert einen sogenannten Kunstsalon und dort wurde erst einmal jährlich, dann später öfters sozusagen der Ort gebildet, wo ein Maler berühmt werden konnte. Ich rede bewusst von Malern. Malerinnen gab es sehr, sehr selten, das werden wir nachher noch hören. Und entsprechend waren die Juroren ganz klar in ihren Visionen und so etwas wie diese flüchtige Malweise, diesen Augenblick festhalten, der ja nichts Stabiles zeigt. Das wäre zum Beispiel in den Augen Napoleons III., der ja dann der letzte Kaiser Frankreichs war, der Neffe von Napoleon Bonaparte, das wäre unmöglich gewesen.
Sie haben diese Veranstaltung erwähnt, die muss man sich das vorstellen. Mhm. Juroren, eben, da gab es einen Schaulauf und da wurde man bewertet.
Mhm. Das ist ein guter Begriff, Schaulauf tatsächlich. Also es gibt einen literarischen Salon und das interessiert mich als Romanistin vor allen Dingen sehr. Das ist eine große Tradition natürlich seit Diderot im 18. Jahrhundert. Und dann vor allen Dingen Charles Baudelaire, aber auch Émile Zola, dem Freund, dem Jugendfreund von Paul Cézanne. Und das, denke ich, ist ganz, ganz interessant. Das war die, ja, auch Mitgeburt der Kunstkritik in dem Sinne. Das nannte man Salon. Und dann gab es eben tatsächlich den Salon als Ort, wo die Maler, und jetzt nenne ich eine Zahl, 1880 über 5120 Maler mit mehr als 7200 Bildern. Können Sie sich das vorstellen? Da greift dann der Begriff wirklich St. Petersburger Hängung. Das heißt, über und untereinander wurden Bilder aufgehängt, bis zur Wut, bis zur Deckenkehlung also. Und man sah um Himmels Willen nur noch Bilder. Wie soll man da fokussiert eine Meinung bilden können, das ist unmöglich. Aber eben, das war der Ort, das war das Sprungbrett, so wurde man berühmt.
Genau, dort wurden Künstler gemacht, ja. An diesem Ort.
Ja, das kann man sagen.
Und die Kunstkritik, da hat die Künstler entweder hoch oder runter geschrieben.
Genau, das ist eine wunderbare Ausstellung im Kunsthaus Zürich, vor einigen Jahren von Dr. Sandra Gianfreda kuratiert, gefeiert und verspottet. Sie würden wahrscheinlich sagen, was, ein solches Bild hat damals so und so viel Franc ausgemacht, das würden wir heute ja gar nicht mehr anschauen. Und ein anderes, sie sagen, grandios dieses Bild, das hing vielleicht, wenn überhaupt, wenn es hochkommt, an der allerletzten Stelle. Und das ist natürlich genau der Grund, warum die Impressionisten, und ich glaube, das, was mich am meisten bewundert hat, auch jetzt vor 2 Jahren, 2024, als man natürlich den 150. Geburtstag des Impressionismus gefeiert hat, dass sie so mutig waren. Sie hätten durch ihre Ausbildung akademisch genauso arbeiten können wie Jahrhunderte zuvor, hätten ihr Dasein als Maler feiern können, aber es hätte unsere Malerei mitnichten vorwärts gebracht. Also ich glaube, jedes Jahrhundert ist natürlich ein wichtiges gewesen. Es baut ja dialektisch auf, es entwickelt sich immer weiter. Aber ich denke schon, dass der Impressionismus ganz, ganz wesentlich war für die Bildung der klassischen Moderne, für unsere Kunst heute.
Darauf kommen wir später noch zu sprechen. Aber warum diese Missgunst der Kritik, warum versuchte man, den Impressionismus klein zu halten?
Mhm. Passte nicht in den Kanon der Geschichte der Kunst, der Kunstgeschichte mit hinein. Da gab es ja keine Umrisslinien, da gab es ja keine Konturlinien, da gab es ja keine Silhouetten. Wo ist denn da bitte schön der klassische Aufbau, Vorder-, Mittel-Hintergrund? So hat man sie beschimpft. Dabei, wenn man genau schaut, hatte es in Teilen am Anfang natürlich sehr, sehr stark sogar noch. Und auch heute, wenn ich mit Ihnen vor verschiedenen Bildern stehen würde, könnten wir das sehr, sehr schön sehen, dass in den Breiten, in den Hochformaten sehr wohl eine klassische Bildkomposition ist. Aber das Grandiose, wofür es vielleicht immer mal eine Zeit, ja vielleicht sogar mehr als 50 Jahre braucht, um zu verstehen und zu begreifen, so weit waren die Damen und Herren Juroren zu dem Zeitpunkt nicht.
Sie hätten sich vielleicht selbst auch tatsächlich ein eigenes Urteil bilden müssen, weil es ist ja deutlich einfacher auf bestehende und die immer gleichen Regeln anzuwenden.
Genau, schön brav nachmachen oder mitschreiben, was der andere denn dann wie gesagt hat. Und man hätte natürlich auch Gefahr laufen müssen, dass man dann entsprechend nicht mehr als Kritiker akzeptiert wird, weil man dann auf einmal etwas Neues wie aus. Also man musste wirklich sehr, sehr mutig sein.
Und warum, Sie haben die Frauen erwähnt, gab es denn keine mutigen Frauen damals? Mhm. Sie haben vorhin so etwas erwähnt.
Ja. Ganz, ganz wichtige Frage und Zentralfrage. Nicht erst mit Katie Hassel, die ja jetzt vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben hat, die Geschichte der Kunst mal aus der Perspektive der Frauen auch geschaut hat. Und das natürlich in Amerika schon lang eine Geschichte eben ist. In Washington gibt es ein Museum, das speziell den Künstlerinnen in den verschiedenen Jahrhunderten gewidmet ist. Es hat in der Vergangenheit aber auch in Basel eine Kooperation mit Hamburg, mit Bucerius gehabt, den genialen Frauen gewidmet war, also wo man wirklich die Geschichte, das Narrativ auch erzählt hat, die Geschichte erzählt hat, wie sind die jungen Künstlerinnen überhaupt mutig genug gewesen, auch aus welcher Situation herauskam es, waren es denn wirklich nur Töchter von berühmten Vätern, wie zum Beispiel die Artemisia Gentileschi oder Katharina van Hemessen. Nein, es ist wirklich so, man hat damals an der Akademie der schönen Künste, ob jetzt in Paris oder Berlin, anderswo, man durfte nicht als Frau sich immatrikulieren, man durfte sich nicht einschreiben. Also widerstrebt sich einem alles, aber ja.
Sie haben Bücher vor sich liegen, das können die Hörer Ihnen nicht sehen. Warum haben Sie diese mitgenommen?
Sie werden wahrscheinlich sagen, ein Kunsthistoriker hat auch ein visuelles Gedächtnis und hat alle die Bilder im Kopf. Ich trainiere, und das ist etwas, was ich von meinem Doktorvater, Professor Dr. Gottfried Böhm, habe. Wir trainieren Sprachen, wir trainieren bestimmte Pirouetten, wir musizieren, wir üben, wir haben Fingerübungen. Das gilt aber auch für einen Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin. Der lebt natürlich mit seinen Bildern und am liebsten selbstverständlich im Original, weil das eine Wirkung hat, die kein Buch, und sei es noch so gut, also das wissen Sie sicherlich auch, Reproduktionen, und wenn sie noch so gut gemacht sind, werden niemals ein Original so darbieten können, wie es ist. Aber ich habe sie mitgenommen, einfach um auf bestimmte Details, auf bestimmte Nuancen nochmal einzugehen, die zwar in meinem Kopf innen drinnen sind, aber es immer nochmal ganz gut ist, wie so eine Art kleine Unterstützung.
Was liegt denn vor Ihnen?
Das eine ist also Impression Soleil Levin, und ich sollte vielleicht dazu sagen, weil die Maße, auch wenn man es jetzt nicht sehen kann, ganz, ganz wichtig sind. Es ist eben ein Breitformat, 50 cm hoch auf 65 cm breit, und befindet sich im Musée Marmottan Claude Monet. Wir werden nachher auf das Datum noch eingehen. In der kunsthistorischen Forschung gibt es da eben auch verschiedene Vorstellungen, aber soweit wir davon ausgehen, wirklich Mitte November 1872 gemalt. Und das andere, ja, das kann man nicht in einem Buch in dem Sinne ermöglichen. Abbilden. Das geht nicht. Das sind solche Emotionen. Und Sie werden sich erinnern, im Museum of Modern Art sind Sie nie alleine, wenn Sie dieses Bild sehen. Wie oft stand ich schon davor und wartete andächtig und ganz geduldig, bis man endlich die Sternennacht sah. Und das wiederum ganz, ganz spannend, 17 Jahre später, also 1889, auch ein Breitformat, 73 auf 92 Zentimeter. Ich erwähnte es schon, im Museum of Modern Art. Genau. Und vielleicht nur mal zu erinnern, Claude Monet, geboren 1840, verstorben 1926, und Vincent van Gogh, 1853, also im Jahr wie Ferdinand Hodler, und verstorben bereits 1890. Und was mich fasziniert, sie sind natürlich beides Landschaftsdarstellungen. Natürlich ist ein Landschaftsbild auch immer emotional aus der Perspektive des Malers zu sehen, das ist ganz klar. Selbstverständlich auch mit, das haben Sie anfänglich ja gefragt, in welcher Zeit sind die Künstler geboren, mit den ganzen Möglichkeiten, den sogenannten technischen Möglichkeiten, die sie hatten, also das als Design, Staffeleien, Farbtuben, die es seit 1841 so etwa gab, was natürlich sehr, sehr wichtig war, denn man kann ja unmöglich mit Pigmenten und Bindemitteln entsprechend en plein air sur le motif arbeiten. Aber das konnten sie eben, und das haben beide eben auch getan. Ich muss es konkret sagen, sie beide haben aus einem Fenster geschaut.
Spannend.
Ja.
Beide Werke sind aus dem Fenster hinausgezeichnet.
Aus einer Perspektive wie herausgeschaut, bei Claude Monet eben Le Havre. Und das ist ganz, ganz interessant, weil er von einem Kritiker denn dann gefragt wurde, wie soll das denn jetzt eigentlich nun bezeichnen? Und Monet sagte, es ist schon eigentlich mehr als eine Hafenansicht. Es ist eigentlich die Impression. Und daraus ist ja eigentlich dann auch dem Leroy, dem Kunstkritiker, das gekommen. Ah ja, Impression, Impressionist. Das ist genau das, was die da machen. Und die Impressionisten haben nachher eigentlich gesagt, wir können uns damit eigentlich schon in dem Sinn übereinklären. Wir können schon sagen, dass es eigentlich das trifft, was wir meinen. Weil es geht uns ja wirklich um das authentische Sehen, das, was wir wirklich in dem Moment schauen und nicht irgendetwas Oktroyiertes, Aufgezwungenes, was die Akademie sagt, so und so muss man aber malen, so sieht ein Bild aus.
Und diese Bilder, die beiden erwähnten Künstler, sie sind heute Teil der klassischen Moderne. Mhm. Warum?
Weil sie wirklich Leuchttürme, und das ist wiederum ein Zitat von Gottfried Böhm, ich finde das sehr schön, dass er diese Metapher des Leuchtturms gewählt hat, denn mit ihrer Art und Weise, ich erwähne es noch einmal, den Mut, so zu arbeiten, gegen Aribur, gegen den Strich, gegen die Vorstellung der Akademie, haben sie Kunstgeschichte geschrieben. Sie sind wichtig gewesen natürlich, die Impressionisten mal natürlich, dann in die Richtung der Pointillisten, die sich wie weiterentwickelt haben. Ein Vincent van Gogh hat sich selbstverständlich, als er 1886 nach Paris kam, auch mit diesen auseinandergesetzt und darf eines nicht vergessen, sein Bruder Theo van Gogh, der ja 3 Jahre jünger war, ein halbes Jahr später, als Vincent van Gogh verstorben ist, er hat ihn nicht nur ermutigt, weiterzuarbeiten, er war auch derjenige, der ihn finanziell ja natürlich unterstützt hat.
Genau, weil er war zu Lebzeiten sehr erfolglos im Sinne von, er verdiente kein Geld mit seinen Bildern.
Was ihn sehr frustriert hat natürlich, war ja auch jemand, der die Wertschätzung gesucht hat, allen voran mal bei Paul Gauguin, der entsprechend seine Motive sehr gerne mitzitiert hat, aber ihm natürlich auch immer wieder gesagt hat, dass nicht das kam, was er eigentlich in dem Sinne wie hören wollte, sein sehr komplexes. Was aber ganz, ganz wichtig war bei dem Claude Monet, er baute danach so erfolgreich, er hat im Alter von 43 Jahren ein Haus, nämlich in Giverny, mieten können. Gärten waren immer wichtig, da hatten wir eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich, die Gärten von Claude Monet, Argenteuil, Vétheuil und schließlich Giverny. Aber das war natürlich in dem Sinne so fantastisch, dass er nachher 6 Gärtner hatte in Giverny. Einer, der nur für die Seerosen zuständig war. Ja. Und natürlich also wirklich zu Lebzeiten gefeiert wurde. Seine Kunsthändler, Durand Ruel allen voran, in New York auch seine Bilder zeigen konnte. Also ganz anders als bei Vincent van Gogh. Und es ist eigentlich schon fast tragisch, dass kaum ist er verstorben, die Bilder an den verschiedenen Auktionen in die Höhe schnellten. Und eben, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, eben Vincent van Gogh war natürlich als Maler für die Expressionisten, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, aber auch in Österreich sehr wichtig, aber auch die Fauve, die sich mit ihm auseinandersetzen.
Können Sie sich erklären, warum Monet ökonomisch viel erfolgreicher war?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, er hat es doch geschafft, die Menschen zu bezaubern, eben mit dem oszillierenden Licht. Dann gab es natürlich einige große Kunstkritiker, die sehr gut über ihn geschrieben haben. Das hat mit Sicherheit geholfen. Es gab zu Lebzeiten wirklich sehr wichtige Ausstellungen. Es gab große Sammler, die natürlich sofort auch etwas in ihm entdeckt haben. Und Sie haben völlig recht, es gibt eine ganze Reihe von Impressionisten, deren Namen wir heute gar nicht mehr kennen, die aber auch Zeitgenossen von Claude Monet waren. Und ich denke schon auch, wenn Monet beschrieben hatte, dass er das sah, ich möchte das festhalten, was mich eben bewegt, was Sie eingangs auch zitiert haben. Es ist ihm gelungen, Wasser in allen verschiedenen Darstellungen, egal ob in den großen Städten, egal ob in Norwegen, in den Niederlanden, in Frankreich selbstverständlich, die schon immer wieder erwähnte Normandie als Inkunabel des Impressionismus, aber auch die Bretagne und so weiter. Ich glaube, das hat die Menschen schon sehr fasziniert, wie er entsprechend die Reflexion der Oberfläche auf dem Licht, überhaupt das Licht festgehalten hat.
Vielleicht noch als naive Feststellung meinerseits. Ich finde, wenn ich Van Gogh-Bilder betrachte, wirken sie für mich, obwohl sie Zeitgenossen waren, irgendwie moderner.
Mhm. Ja, also ich meine, ganz klar, keine Frage. Die Technik, die er angewendet hat, dieses Magnetische, und ich muss wirklich, auch wenn ich die Augen jetzt schließen würde, an diesen Wirbel denken, an diesen magnetischen, fast schon wie so ein Feld, die Aura um den Mond, um der es ja in der Sternennacht geht, und das Züngelnde von der Zypresse, um die es geht. Ich heute im Kunsthaus Zürich übrigens auch nochmal vor einem dieser Bilder standen, die Zypressen als Lebensbaum, als Verbindung zwischen Himmel und Erde. Also das ist immens und das ist wirklich wahr, wenn sie unmittelbar davor stehen. Man spürt, also das können wir natürlich nicht, aber man kann es ja auch mit Augen begreifen, wie reliefartig das Bild aufgetragen ist und dass er wirklich aus der Farbtube heraus die Farbe eben auf der Leinwand wie aufträgt und eben nicht nur einen Pinsel verwendet, sondern auch Spachtel verwendet, dass er entsprechend auch den Stiel vom Pinsel verwendet und dass er schwarze Umrisslinien bewusst auch eingesetzt hat, um noch einmal stärker auf die Expressivität der Farbfläche aufmerksam zu machen. Das ist schon grandios.
Und inwiefern sind die beiden Künstler Wegbereiter der heutigen Ausdrucksform von Kunst?
Mhm. Also ganz sicherlich als Auftakt dann natürlich mit Claude Monet, auch wenn man jetzt beispielsweise die Zeit von 1864 bis 1922 beobachtet, wie er die Farbe immer stärker wählen lässt. Wir haben schon darüber nachgedacht, dass die Farbe viel autarker wird, aber er bleibt immer noch ein figurativer Maler. Man kann sagen, er wird abstrahierender. Seine großartigen in der Sixtinischen Kapelle des Impressionismus, wie Masson der Maler es nennt, also in der Orangerie, da werden sie wirklich panoramaartig. Dann ist dann Vor- oder Mittelhintergrund, was ich vorher sagte, es ist wirklich ein Allessehen, sie sind Teil davon, also man swingt richtig hinein. Und das ist ganz interessant, weil es auch vor einigen Jahren eine Gegenüberstellung gab in der Fondation Louis Vuitton in Paris mit Monets Bildern und Joan Mitchell, die ja große Vertreterin des abstrakten Expressionismus ist. Übrigens werden wir bald im Kunstmuseum Basel Helen Frankenthaler sehen, auch sie abstrakte Expressionistin, wir kommen wieder auf die Damen zurück. Ganz, ganz spannend zu beschauen ist, wie Monets Bilder auf Joan Mitchell gewirkt hat. Sie hat bewusst die Nähe gesucht von Claude Monet, auch wirklich wörtlich, denn sie war in der nächsten Nähe von Giverny zu Hause und hat es immer wieder beobachtet. Da kann man wirklich sehr, sehr schön schauen, wie Monet ein Fenster hin eben auch geöffnet hat und das eben ganz wichtig wurde für diese New York School, für die Maler des sogenannten abstrakten Expressionismus.
Und gleichzeitig waren die beiden Künstler, zumindest Monet anfangs, eher Außenseiter. Und heute kann man die Sternennacht von Van Gogh als Lego-Set kaufen und die Bilder von Monet hängen bei IKEA. Oder als Poster natürlich.
Ja.
Warum ist diese klassische Moderne, die für so Aufruhr gesorgt hat, heute so anschlussfähig?
So etabliert.
So etabliert.
Also ich habe mir viele Gedanken gemacht, auch über mich selber, als ich neulich aus der, darf man das sagen, Guggenheim-Kollektion eine Claude Monet-Uhr gekauft habe. Ich sagte, das habe ich noch nie gemacht. Aber es sind die Farben des Palazzo Ducale, also aus seiner letzten Reise 1908, die mich faszinieren. Und es ist, das habe ich meine Kinder gefragt, weil sie plötzlich mit Vincent van Gogh Socken daherkamen. Warum macht ihr das? Und sie sagen, weil sie eben doch in dem Sinne, es ist ein bisschen Erinnerung. Sie waren damals als Kinder mit mir im Vincent van Gogh Museum in Amsterdam, liefen mit ihrem kleinen Köfferlein umher, reisten durch Van Goghs Welt und sagten, also da ist etwas passiert, was uns, sie haben vorher gefragt, warum ist Vincent van Gogh heute so wichtig, was sie einfach beeindruckt hat, dass es einfach jemand ist, der intemporell, der eigentlich zeitlos in dem Sinne für uns immer noch großartig zu beschauen ist. Eben vielleicht auch deswegen, weil wir gar nicht alles ins letzte Detail erklären können. Die Sternennacht ist, auch wenn ich auch jetzt heute zu unserem Interview einige neuere kunsthistorische Forschungsbeiträge gelesen habe, immer noch ein fantastisches Bild, wo ich sagen muss, es ist immer noch auch mysteriös. Es ist, hat auch so viele Geheimnisse in sich.
Frau Peter, am Ende des Gesprächs, was dürfen die ZuhörerInnen erwarten von ihrem Abend an der Volkshochschule Zürich?
Also ich hoffe vor allen Dingen, dass wir in den Pausen oder auch danach etwas Interaktives haben. Denn für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, sind das ganz wertvolle Mosaiksteine im immerwährenden Prozess des Nachdenkens. Wir werden einen Parcours, wir werden eine Reise erleben. Es gibt ja nicht nur die beiden Bilder, sondern ich werde sie eingliedern, einordnen in den Entwicklungsprozess. Wir werden auch über Camille Pissarro hören als Mentor. Wir werden über Auguste Renoir sprechen, über Alfred Sisley. Also Sie können definitiv erwarten, wie der Impressionismus sich weiterentwickelt hat und wie ein Vincent van Gogh eben nicht Impressionist blieb oder Pointillist blieb, sondern dass er sich weiterentwickelt hat zu seinem sehr charakteristischen, ausdrucksstarken, postimpressionistischen Stil.
Was ich sicher bin, die ZuhörerInnen, die dann vor Ort sind, die dürfen oder können dann ihre Begeisterung für Kunst wirklich spüren und sehen. Heute hören sie es nur. Die Ringvorlesung der Volkshochschule Zürich, Ikonen der Kunstgeschichte, Teil 2, Klassizismus bis zeitgenössisch, startet am 23. April. Wie immer finden Sie alle Informationen zur Ringvorlesung in den Shownotes.